ARD Crime Time. Der True Crime Podcast. Exklusive Einblicke in spektakuläre Ermittlungen.
Im Jahr 1980 wird in Frankfurt am Main ein Mann erschossen. Ein Mann, der sich dafür eingesetzt hat, dass Kroatien ein eigenes Land wird, unabhängig von Jugoslawien. Wir suchen nach dem Tatmotiv, gemeinsam mit dem früheren Anwalt des Ermordeten, mit Helmut Rosebrock.
Ich habe ihn nie so erlebt als großen politischen Anführer oder als großen Politiker überhaupt. Ich habe ihn eher sozusagen als Dabeiseienden erlebt. Ich kann nur sagen, für mich war es sehr überraschend, dass ausgerechnet er derjenige dann war. Ein gepflegter, guter Geschäftsmann. Nicht unbedingt das, was man so unter einem Terroristen versteht.
Im Mordfall Beban gehen wir Spuren und Spekulationen nach, die uns zum jugoslawischen Geheimdienst führen. So waren die Nachrichten damals im Fernsehen.
Noch stehen Fragezeichen am Ende der Schlagzeilen zum Frankfurter Mord vom Sonntag an dem Exilkroaten Nikola Milicevic. Opfer eines Mordkomplotts, Killerkommando des jugoslawischen Geheimdienstes unterwegs in der Bundesrepublik. Was sich da wie aus einem Agententhriller ausnimmt, meine Damen und Herren, wird aber von der Bundesanwaltschaft durchaus ernst genommen.
Und bei den Ermittlungen geht es auch um den RAF-Terror in Deutschland in den 70ern. Ein Auslieferungsabkommen mit Jugoslawien scheitert und spielt gerade deshalb auch eine Rolle in diesem Mordfall. Ich bin Felix Gebhardt, schön, dass Sie zuhören. ARD Crime Time, das ist der Podcast, bei dem Sie herausragende Recherchen zu wahren Kriminalfällen hören. Bekannt geworden sind wir mit dem Namen Die Spur der Täter. Und die verfolgen wir auch dieses Mal, wenn es um einen Fall geht, der uns zeigen wird, welche Auswirkungen politische Konflikte auf das Leben einzelner Menschen haben können. Diese Recherche hat mein Kollege Daniel Majic mitgebracht. Hallo Daniel.
Ja, hallo und danke für die Einladung.
Herzlich willkommen. Es gibt sehr viel zu erzählen über diesen Mordfall, das wirst du hier bei uns jetzt tun. Aber zu hören bist du auch im Podcast Krieg im Schatten, gemeinsam mit Carla Reiter, produziert vom Hessischen Rundfunk für die ARD Audiothek. Ihr habt dafür fast 2 Jahre recherchiert und du bist dafür in Südosteuropa unterwegs gewesen, auf dem Balkan, genauer gesagt in Bosnien-Herzegowina.
Jetzt rechts abbiegen und der Straße die Nicker weiter folgen.
Wir hören, du fährst mit dem Auto, das Navigationsgerät leitet dich. Wo bist du da genau unterwegs, Daniel? Was hast du da gesucht?
Ja, also was man da hört, da bin ich eigentlich gerade im Urlaub mit meiner Familie, im Camper. Und ich fahre durch die Westherzegowina. Das ist ein Teil von Bosnien-Herzegowinas, der vor allen Dingen von ethnischen Kroaten bewohnt wird. Und was man da hört, ist, ich bin auf der Suche nach einem Denkmal. Und zwar für eben das Denkmal für unseren Mordopfer. Beban wird er hier genannt. Dem wurde in seinem Geburtsort eben ein Denkmal errichtet, wie ich irgendwann rausgefunden habe. Und das wollte ich mir dann bei der Gelegenheit doch mal anschauen. Eigentlich war ich auf Verwandtenbesuch und wollte meiner Familie mal zeigen, wo meine Ursprungsfamilie ursprünglich mal herkommt. Denn die stammt zufällig aus derselben Gegend.
Diese Geschichte, die da auf dem Denkmal zu lesen ist und wie die einzuordnen ist, das beleuchten wir gemeinsam in dieser Spurensuche hier in ARD Crime Time. Wir werden uns auf den Kriminalfall fokussieren. In dem 6-teiligen Podcast von dir und Carla Reiter, Krieg im Schatten, gibt es aber noch viele weitere Details zu erfahren, empfehlen wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, in unseren Shownotes. Daniel, das, was da passiert ist, liegt jetzt schon 45 Jahre fast zurück, dieser Mordfall Beban. Warum ist das heute denn noch so wichtig, diesen Fall zu rekonstruieren, zu verstehen, auch Jahrzehnte nach diesen Ereignissen?
Ja, grundsätzlich kann man das wahrscheinlich bei jedem Cold Case fragen, warum das eigentlich wichtig ist. Die erste Antwort ist, naja, weil da einfach noch Fragen offen sind. Also vor allen Dingen natürlich für die Angehörigen, Freunde, Verwandte, die sich seit 45 Jahren bald fragen, was ist da eigentlich passiert und wer steckt hinter dieser Tat? Und wenn man sich die Geschichte von Beban dann anschaut, dann weitet sich der Blick automatisch. Da zeigt sich eine Geschichte, die bis in den Zweiten Weltkrieg zurückreicht, sich über den ganzen Kalten Krieg erstreckt, ja, und eben zu großen Teilen allerdings in Deutschland spielt. Und leider muss ich sagen, größtenteils, vor allen Dingen in Deutschland, in Vergessenheit geraten ist.
Das ist ja nur ein Fall, den ihr beleuchtet. Es gibt noch weitere Fälle, die da auch damit zusammenhängen und wollt die für uns greifbarer machen. Das wirkt jetzt auch vielleicht zunächst sehr undurchsichtig, aber der rote Faden kann dabei sein und uns besonders aufmerksam machen. Du sagst, das ist eine deutsche Geschichte. Warum wissen wir denn in Deutschland darüber vermeintlich so wenig?
Es ist ja eine Geschichte, in der es sich um einen zerfallenen Staat dreht auch, Jugoslawien, dann um einen Staat, der danach entstanden ist, Kroatien. erzählen. Eine Geschichte, die ihre Wurzeln, muss man ja sagen, auf dem Balkan hat. Und meine Erfahrung ist, sobald man Balkan sagt, da fällt bei ganz vielen Leuten in Deutschland und in Westeuropa irgendwie so eine Art Schirm vors Gehirn. Und da wird dann gleich gesagt, ui, alles viel zu kompliziert, verstehe ich eh nicht. So kompliziert, dass man es nicht verstehen kann, ist es nicht. Und irgendwie gibt es da immer noch diese Einstellung, was da unten auf dem Balkan passiert. Was geht uns das eigentlich an?
Also es ist so ein blinder Fleck, könnte man sagen.
Das ist ein blinder Fleck, ja. Es gibt dann halt natürlich auch noch andere Aspekte in dieser Geschichte. Insbesondere, wenn es darum geht, welche Rolle deutsche Politik und deutsche Sicherheitsbehörden da gespielt haben. Und zwar über Jahrzehnte hinweg, kann man sagen, sie haben sich nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Also gibt sozusagen auch von offizieller Seite aus, glaube ich, so ein bisschen Vorbehalte darüber zu reden, weil es ist kein angenehmes Thema.
Aber hat das jetzt vielleicht auch damit zu tun, dass es erstmal sehr kompliziert erscheint alles, oder ist das tatsächlich schwierig, das alles zu überblicken, zu rekonstruieren?
Das sind geschichtliche Hintergründe, die muss man verstehen, da muss man sich darauf einlassen, aber sie sind jetzt auch nicht so kompliziert, dass man sie nicht verstehen kann. Was die Geschichte allerdings kompliziert macht, ist, dass wir es mit einer Geheimdienstgeschichte zu tun haben. Und Geheimdienste sind ja nun mal sehr bekannt dafür und recht gut da drin, Spuren zu verwischen. Insofern sind solche Geschichten auch durchaus schwer zu rekonstruieren.
Krieg im Schatten, 6 Teile vom Hessischen Rundfunk, gibt es werbefrei in der App der ARD Audiothek und empfehlen wir in dieser Folge von ARD Crime Time. Und so beginnt dieser Podcast.
13. Januar 1980. Es ist 3 Uhr nachts, als ein Mann, der von allen nur Beban genannt wird, mit dem Auto nach Hause ins Frankfurter Ostend fährt. Er ist 42, ein schlanker Lockenkopf mit spitz zulaufendem Kinn. Obwohl es mitten in der Nacht ist, trägt er eine Sonnenbrille. Er parkt seinen metallicblauen Mercedes vor dem Hochhaus, in dem er zusammen mit seiner Frau und den 5 Kindern wohnt. Der Winter 1980 ist trocken und eisig. Selbst tagsüber liegen die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Der Parkplatz ist von dichten Hecken umgeben. Beban steigt aus und will gerade sein Auto abschließen. Aber dazu kommt es nicht mehr.
Denn direkt vor seinem Wohnhaus wird Beban erschossen. Kurz nach dem Jahresbeginn 1980. Und bei der Obduktion werden später 6 Pistolenkugeln in seinem Körper gefunden. Was die Ermittler daraus ablesen können, besprechen wir in den kommenden Minuten. Aber wir rekonstruieren mal zunächst, was vorher passiert ist, bis zu diesem Mord. Daniel Majic ist bei uns mit der Recherche. Was wissen denn die Ermittler über die letzten Stunden des Opfers?
Ja, also erstmal muss man wissen, Beban, wie wir ihn nennen, ist jetzt keine so außergewöhnliche Gestalt. Er ist ein Geschäftsmann, er hat eine Firma für Bauarbeiten, die hat er auch schon seit Jahren, ist da selbstständig. Er war auch mal als Gastronom aktiv, ist es zu dem Zeitpunkt aber nicht. Ja, und dieser letzte Tag in seinem Leben ist eigentlich ein ganz gewöhnlicher Tag. Ne? Seine Frau berichtet, dass er die Wohnung gegen 15 Uhr verlassen hat, um sich mit Freunden später in der Kneipe zu treffen, worauf wir noch eingehen werden. Aber er hat nichts Außergewöhnliches gemacht. Er hat gegessen, er hat ferngesehen, um 15 Uhr hat er das Haus verlassen. Es gibt an diesem letzten Tag, also auf gut Deutsch, nichts, was darauf hindeutet, dass er ausgerechnet an diesem Tag nicht lebend nach Hause zurückkommen wird.
Woher wissen wir das genau? Also habt ihr Akteneinsicht bekommen oder konntet ihr auch mit der Familie sprechen?
Also wir wissen es vor allen Dingen aus Akten. Ne? Also wir haben die Ermittlungsakten eingesehen, die inzwischen im Hessischen Staatsarchiv lagern. Mit der Familie konnten wir leider nicht sprechen. Also wir hatten Kontakt zu der Familie, haben versucht, das auch anzuleiern. Aber die Familie hat es abgelehnt, mit uns zu sprechen.
Wie einfach kommt man an diese Akten? Ist das nur für Journalisten möglich oder auch für jeden anderen?
Naja, es sind verschiedene Archive, die wir uns angesehen haben. Ich habe jetzt das Hessische Staatsarchiv erwähnt. Es gibt noch das Bundesarchiv und sonst was, was wir uns anguckt haben. Das ist sehr unterschiedlich, aber im Grunde muss man einfach ein berechtigtes Interesse nachweisen. Es sind jetzt nicht nur Journalisten, die da dran kommen. Wenn man irgendwie zu der Thematik, die wir noch besprechen werden, forscht, kommt man da auch dran. Es kann jetzt, glaube ich, nicht jeder reingehen und sagen, es interessiert mich einfach. Man muss schon begründen, warum man das sehen möchte.
Und es geht um einen Mann, den wir Beban nennen, der Ermordete. Ist das auch sein richtiger Name?
Nein, das ist sein Spitzname. Eigentlich heißt der Mann Nikola Milicevic. Beban ist, wie ich gesagt habe, sein Spitzname und der ist so allgegenwärtig. Man sieht ihn auf dem Denkmal, das ich erwähnt habe. In sämtlichen Zeugenaussagen, die wir gelesen haben, wird er immer nur Beban genannt. Und es ist ja so allgegenwärtig, dass sogar die SOKO, also die Sonderkommission, die in dem Fall ermittelt, am Ende Bebban heißt. Also der taucht immer nur als Bebban auf und deshalb haben wir uns am Ende entschieden, ihn auch Bebban zu nennen.
Ist eben auch ein besonderes Schlagwort, was auch die Ermittlerinnen und Ermittler da benutzen. Nun gehen wir mal weiter. Die Frau sieht ihn zuletzt, wie er das Haus verlassen hat am Nachmittag. Wo wird Bebban dann später noch gesehen, am 12. Januar?
Bebban macht sich an diesem Nachmittag wohl auf in eine Kneipe oder mehrere Kneipen, genau weiß man es nicht. Auf jeden Fall ist er am Ende des Abends, wo er dann zum letzten lebend gesehen wird, in seiner Stammkneipe. Die nennt sich Osijek, ist benannt nach einer kroatischen Stadt. Und es ist eine Kneipe, in der vor allen Dingen sogenannte Exilkroaten ihre Zeit verbringen. Jetzt muss man sagen, offensichtlich nach allem, was man gehört hat, war er da nicht selten. Das scheint zu seinem Tagesablauf gehört zu haben, da irgendwie in diese Kneipe vorbeizuschauen. Der Wirt des Osijek zum Beispiel erzählt dann, dass Bebban eigentlich seit Jahresbeginn, also 13 Tage in dem Fall schon, eigentlich jeden Tag irgendwie wenigstens mal vorbeigeschaut hat. Und da ist er, da spielt er Karten, trifft sich mit verschiedenen Leuten und ist da bis 3 Uhr nachts. Ja, und dann macht er sich auf den Nachhauseweg. Er fährt mit seinem Auto nach Hause. Wichtiges Detail, Zeugenaussagen sagen, er ist nicht betrunken oder er hatte auch keinen Alkohol getrunken an dem Abend. Mhm. Er fährt mit seinem Auto auf direktem Weg nach Hause ins Frankfurter Ostend, steigt da aus und da wird er dann erschossen.
Und er trägt eine Sonnenbrille. Dieses Detail ist mir eben schon aufgefallen. Hat er vielleicht auch schon die Befürchtung, dass er erkannt werden könnte?
Das können wir jetzt nicht sagen. Meine Vermutung ist eher, ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, auf den Fotos, die ich von ihm gesehen habe, war das ein sehr gepflegter Mann, der sehr auf sein Äußeres geachtet hatte, auch gerne irgendwie Halstücher trug und gerne im Anzug sich fotografieren ließ. Ich glaube, das war einfach sein Outfit tatsächlich.
Und nun fallen diese Schüsse an einem Sonntag, ganz früh morgens im Frankfurter Ostend. Wie sehen dann die ersten Ermittlungsschritte der Polizei aus?
Also erstmal, Bebban wird erschossen und das ist so gegen 3 Uhr morgens und seine Leiche wird erst 5 Stunden später entdeckt von einer Anwohnerin. Die informiert die Polizei, die sperrt den Tatort ab, sucht nach allen Spuren und findet erstmal, und das wird vielleicht später wichtig, nur 4 Patronenhülse. Wir haben schon gesagt, wir wissen aus der späteren Obduktion, er ist mit 6 Schüssen hingerichtet worden. Anders kann man es gar nicht nennen. In der Obduktion zeigt sich dann auch, dass diese Schüsse wirklich Schaden angerichtet haben. Er ist auf der Stelle tot, ne? Also seine Lunge ist getroffen, Magen, Darm, Leber. Die Schüsse haben ihn so überraschend getroffen, dass er einfach nach hinten weggekippt ist. Das sieht man dann, wir haben ein Foto, ich will es nicht zu detailliert beschreiben, aber er liegt da auf dem Boden halt mit einem verdrehten Fuß. Die haben ihn einfach seitlich getroffen und er ist weggekippt und zwischen 2 Autos gefallen. Und das erklärt vielleicht auch, warum ihn vorher niemand gesehen hat, sondern erst am nächsten Morgen.
Es sind 6 Pistolenkugeln insgesamt, die gefunden worden sind, aber nur 4 Patronenhülsen. Lässt sich denn feststellen, welche Tatwaffe benutzt worden ist?
Also ganz genau, die Tatwaffe lässt sich wahrscheinlich nicht feststellen. Aber bei der Obduktion werden diese Patronen entfernt und da fällt etwas auf. Also erstmal das Kaliber der Waffe ist überhaupt nicht außergewöhnlich. 7,65, also 7,65 mm, das ist alles andere als eine seltene Munition. Als die Patronen dann aus dem Körper rausoperiert werden, da stellen die Forensiker etwas Spezielles, etwas sehr Spezifisches fest, nämlich Spuren, die der Lauf hinterlassen hat. Das heißt dann 4 Feldeindrücke mit Rechtsdrall. Und das kommt Ihnen bekannt vor, denn es gab solche Spuren bereits in 10 anderen Fällen von Mord bzw. Mordversuchen in Deutschland. Später kann man das Ganze noch ein bisschen spezifizieren. Man geht dann später von einer Waffe aus ungarischer Produktion aus. Also hier hat man dann schon den ersten Hinweis sozusagen auf eine Waffe aus dem Ostblock, dem damaligen.
Was ist daran nun so besonders? Also wie kommen die Ermittler dann weiter auf die Spur?
Ja, also vielleicht nochmal, weil 4 Feldeindrücke und so etwas sagt einem nichts, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. Viele kennen vielleicht diesen berühmten Vorspann von James Bond, wo man irgendwie auf James Bond guckt durch den Lauf einer Pistole und dann sieht man ja diese Linien, die so auf das Ende des Laufs zulaufen. Das sind die sogenannten Züge. Und die Flächen dazwischen, das sind einfach Felder, so werden die genannt. Und wenn eine Waffe abgefeuert wird, dann hinterlassen Züge und Felder eben Abdrücke auf den Patronen. Und daran kann man dann manchmal halt den Typ zumindest der Waffe feststellen. Ich hatte schon gesagt, 4 Feldeindrücke mit Rechtsdrall. Und wie ich auch schon gesagt habe, das kommt den Ermittlern bekannt vor. In 10 weiteren Fällen von Mord oder Mordversuch wurden genau dieselben Spuren festgestellt. Und jedes Mal waren die Opfer Migranten, die als Gegner des jugoslawischen Staates galten, also der damaligen Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien. Und für die SOKO Bebban deutet eben das darauf hin, dass es hier einen Zusammenhang gibt zu Anschlägen durch den jugoslawischen Geheimdienst, die sogenannte UDBA.
Diese Abkürzung, die UDBA, über die werden wir hier noch öfter sprechen. Das ist in etwa so die Abkürzung für den jugoslawischen Geheimdienst und zumindest diese ersten 3 Buchstaben, UDB. Warum sagt man UDBA?
UDB steht für Ured Državne Bezbednosti. Das muss jetzt niemand nachsprechen, der die Sprache nicht beherrscht. Das ist einfach die Abkürzung für Büro der Staatssicherheit. Und das ist der jugoslawische Geheimdienst. Wir sagen der Geheimdienst, um es einfacher zu machen. De facto gab es mehr als ein Büro der Staatssicherheit, aber so ins Detail will ich jetzt gar nicht gehen. Ja, warum spricht man von der UDBA? Es ist einfach leichter auszusprechen im Serbokroatischen als UDB. Diese UDBA muss man aber verstehen, wenn man ein A hinten dran hängt, dann klingt das ein bisschen schon fast wie ein Lebewesen. Das passt ganz gut, weil dieser Geheimdienst, die UDBA, in ex-jugoslawischen Kreisen ist er bis heute ein Mythos. Ne? Das ist eine Organisation, von der man wenig weiß, aber von der man weiß, dass sie im Hintergrund die Feinde des sozialistischen Jugoslawiens bekämpft hat, und zwar mit allen Mitteln, die zur Verfügung standen.
Und da gibt es wahrscheinlich auch viele Mythen und Geschichten, die vielleicht gar nicht so stimmen.
Ganz genau, das kann man so sagen. Aber wie gesagt, das ist ein Mythos, und es gibt sogar irgendwie das geflügelte Wort im Serbokroatischen, das heißt Udba nam je sudba, das heißt, die Udba ist unser Schicksal. Und ja, im Fall von Beban ein tödliches Schicksal, wie sich gezeigt hat.
Kann man denn sagen, ob die UDBA, wenn ja, wie viele Morde oder Mordversuche sie auf dem Konto hat?
Mit letzter Sicherheit kann man das eben nicht sagen, weil da viel Schabernack betrieben wird, um es mal freundlich zu formulieren. Aber gehen wir mal in diesen Ermittlungsakten im Mordfall Beban. Da ist allein die Rede von 36 Morden, Mordversuchen und Attentaten in Deutschland. Und zwar nur im Zeitraum von 1962 bis 1980, also in 18 Jahren. Auf gut Deutsch, 2 Attentate durch den jugoslawischen Geheimdienst pro Jahr. Sie alle sollen auf das Konto der UDBA gehen. Ich sage nochmal mit Vorsicht, man kann es letzten Endes kann man keine genaue Zahl sagen, weil viele von diesen Attentaten, es gibt da diverse Listen, manche Leute, die da als vermeintliche Opfer des jugoslawischen Geheimdienstes draufstehen, sind in Wirklichkeit am Herzinfarkt gestorben und so, sind dann später trotzdem drauf gelandet. Ja, man kann von Dutzenden Anschlägen sprechen, ohne es zu übertreiben.
Wenn wir mal zurückkommen auf diese Tatwaffe, die da mutmaßlich benutzt worden ist, offensichtlich aus ungarischer Produktion, sind bei diesen Mordversuchen, diesen Attentaten auch ähnliche Waffen benutzt worden?
Ja, also zumindest in 10 Fällen, wo auch jugoslawischstämmige Menschen mutmaßlich einem Attentat der UDBA zum Opfer gefallen sind, war das der Fall. Ja, daher kennen die Ermittler das. Also das sagt auch etwas, im Jahr 1980 ist das also nichts, was die Polizei in Frankfurt noch groß von den Socken haut. Ne? Also die wissen schon, dass es das gibt.
Mit 6 Schüssen wird Beban ermordet und von den Ermittlern im Bundeskriminalamt wird vermutet, dass der jugoslawische Geheimdienst hinter dem Mord steckt. Was das Motiv sein könnte und in welchem Zusammenhang das alles steht, das wollen wir nun Stück für Stück zusammenpuzzeln, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Familie von Beban wird für das Fernsehen interviewt und zu sehen ist da und auch zu hören die Witwe, wie sie von einem Journalisten befragt wird.
Frau Milicevic, glauben Sie, dass bei dem Mord an Ihrem Mann der jugoslawische Geheimdienst im Spiel war?
Ja.
Warum?
Warum? Mein Mann war 78 in Mann verhaftet, also wegen Auslieferung, wegen deutscher Terroristen. Und ich bin mehreres Mal angerufen und bedroht. Also haben die mir gesagt, sie werde uns alles umbringen, mich und Kinder und...
Also da steckt jetzt jede Menge drin in dem, was sie gesagt hat. Sie vermutet eben auch, dass der jugoslawische Geheimdienst für den Mord verantwortlich ist. Das passt insofern auch zusammen mit den Ermittlungen des Bundeskriminalamts. Und sie sagt auch, sie und ihre Familie sei mit dem Tode bedroht worden und dass ihr Mann verhaftet worden sei, 2 Jahre vor seiner Ermordung. Und sie spricht von einer Auslieferung und sie sagt, wegen deutscher Terroristen. Was meint sie denn damit, wegen deutscher Terroristen?
Ja, das ist eine von diesen Geschichten, die bei unseren Recherchen dann wieder zum Vorschein kam. Ja, ein Kapitel, das ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, denn es gab mal 1978 die sogenannte Austauschaffäre zwischen der Bundesrepublik und Jugoslawien. Und da ging es darum, dass Jugoslawien wollte, dass 8 jugoslawischstämmige Menschen aus Deutschland unter Terrorismusverdacht eben nach Jugoslawien ausgeliefert werden. Ja, sie hatten dafür etwas, was sie dagegen eintauschen wollten. Denn in Jugoslawien waren wenn ich mich nicht irre, im Mai 1978 4 deutsche Terroristen festgenommen worden. Und zwar nicht irgendwelche deutschen Terroristen. Wir erinnern uns, wir sind jetzt hier ein paar Monate nach der Entführung von Arbeitgeberpräsident Schleyer. Wir sind in der Hochzeit des RAF-Terrors. Und in Zagreb, der kroatischen Hauptstadt, damals Teil von Jugoslawien, sind am Flughafen 4 RAF-Leute festgenommen worden. Und nicht irgendwer, sondern Peter-Jürgen Bog, Brigitte Mohnhaupt, Sieglinde Hoffmann und Rolf-Clemens Wagner. Das sind die mutmaßlichen Entführer und möglichen Mörder von Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer.
Und du sprichst von einer Austauschaffäre, die gar nicht so bekannt ist. Es gibt hier also offensichtlich die historische Chance, kann man so sagen, für die Bundesrepublik Deutschland, diese vier besonders gesuchten RAF-Terroristen in die Hände zu bekommen durch einen Austausch.
Ganz genau. Du sagst, das ist gar nicht so bekannt. Also damals ging das schon groß durch die Medien. Es ist nur einfach in Vergessenheit geraten, dass es diese Möglichkeit gab. Also nochmal, die top gesuchten Terroristen in Deutschland zu dem Zeitpunkt könnten ausgeliefert werden, aber dafür muss die BRD eben diese 8 geforderten mutmaßlichen Terroristen jugoslawischstämmiger Herkunft ausliefern. Davon sind 6 nur Exilkroaten, aber es sind insgesamt 8. Was da folgt, ist ein ziemlich langes politisches Tauziehen, denn es ist absurderweise gar nicht so leicht, diesen Austausch zu vollziehen. Eigentlich gibt es nämlich einen Vertrag zwischen Jugoslawien und der Bundesrepublik zur Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Kriminalität. Es wird dann aber doch schwieriger, weil sich eben die deutschen Gerichte einmischen und sagen, na, an diesen Staat auszuliefern, Jugoslawien, wir wissen ja nicht genau, ob das so da alles mit rechten Dingen zugeht. Gar nicht so unbegründet der Verdacht, um es freundlich zu sagen. Am Ende des Tages verläuft das so, die Leute, die Jugoslawien fordert, nach und nach werden die alle wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie werden nicht ausgeliefert und was dann passiert ist, dass Jugoslawien Gleiches mit Gleichem vergilt und eben die 4 der meistgesuchten RAF-Terroristen der Zeit laufen lässt. Die können dann relativ ungehindert in den Nahen Osten ausreisen.
Um das nochmal greifbarer zu machen für uns, welche Rolle spielt Bebban, der dann später ermordet wird, 2 Jahre später, in dieser Austauschaffäre?
Ja, das ist das Interessante, denn Bebban ist einer von diesen 8. Den will Jugoslawien haben und Jugoslawien beschuldigt ihn auch ganz offen ja in antijugoslawischen Terror verstrickt zu sein. Wir haben ja hier von Exilkroaten gesprochen. Jetzt muss man wissen, Bebban gilt als Exilkroate, er ist politischer Flüchtling. Er hat Asyl in Deutschland und er ist politisch aktiv. Und Jugoslawien sieht in ihm einen von 8 mutmaßlichen wichtigen Terroristen, die in Deutschland und von Deutschland aus Terror gegen Jugoslawien planen. So lautet zumindest der Vorwurf.
Über diese ganze Auslieferungsaffäre und in welchem Dilemma sich die Bundesrepublik da befindet, das besprecht ihr auch ausführlich in dem Podcast Krieg im Schatten, gibt es werbefrei in der App der ARD Audiothek. Und dann geht es auch um die Frage, ist dieser Mann aus dem Frankfurter Ostend wirklich so gefährlich wie die Top-Terroristen der RAF? Unsere Empfehlung, liebe Hörerinnen und Hörer. Diesen Podcast verlinken wir in unseren Shownotes. Um das alles ein bisschen besser zu verstehen, zu begreifen, wollen wir jetzt an dieser Stelle die Herkunft des Mordopfers mal genauer einordnen. Bebban hat jugoslawischen Migrationshintergrund und in den 80er Jahren leben in der Bundesrepublik Deutschland mehr als 600.000 Menschen, die zu dieser Gruppe mit jugoslawischer Herkunft gezählt worden sind. Bebban wird allerdings immer wieder als Exilkroate bezeichnet. Du hast das Wort auch schon öfter benutzt, Daniel. Warum sprechen wir bei Bebban aber nicht von einem Jugoslawen, der im Exil lebt?
Naja, als erstes sprechen wir nicht davon, weil er und seine Angehörigen wahrscheinlich wirklich beleidigt wären, wenn man das täte. Er hat sich selbst nie als Jugoslawen verstanden, zumindest seitdem er in Deutschland ist. Aber deine Frage läuft ja darauf hinaus, was Exilkroaten sind. Ich habe es ja schon angedeutet, Bebban hatte politisches Asyl und er war ein Gegner des jugoslawischen Staates und genau deswegen hatte er auch politisches Asyl. Diese Gruppe von Exilkroaten sind eine Minderheit damals unter diesen 600.000 Menschen, auch unter der kroatischen Community. Um zu verstehen, woher die kommen, muss ich jetzt ein bisschen in die Geschichte zurückgehen. Wir erinnern uns, Jugoslawien ist zu dem Zeitpunkt ein Vielvölkerstaat. Den gibt es seit 1918. Unterschiedliche Landesteile, da leben Serben, Kroaten, Slowenen, Bosniaken, Kosovo-Albaner. Also, wie gesagt, ein Vielvölkerstaat. Den gibt es seit 1918, erst als Königreich und dann kommt es zum Zweiten Weltkrieg. 1941 marschiert Nazi-Deutschland in Jugoslawien ein, zerschlägt diesen Staat und installiert in Kroatien, also in einem Teil von Jugoslawien, ein Marionettenregime, kann man sagen, unter der Führung der kroatischen Faschisten, der sogenannten Ustascha. Die halten sich bis 1945 an der Macht und nutzen ihre Zeit, um einen Völkermord an Serben, Roma und Juden zu begehen und auch tausende politische Dissidenten zu ermorden in Konzentrationslagern und bei unzähligen Massakern. Dagegen kommt es zu Widerstand, insbesondere durch die Kommunisten unter der Führung von dem späteren Präsidenten Josip Broz Tito. Die übernehmen 1945 die Macht, da siegen sie gegen Ustascha und Nazi-Deutschland. Und Kroatien wird dann wieder Teil des neuen sozialistischen, jetzt sozialistischen Jugoslawiens. Ein Großteil der Ustascha-Führungsriege kann allerdings entkommen. Das ist ein großer Unterschied dann zu Nazi-Deutschland. Und diese Führungsriege der Ustascha, die baut dann im Ausland wieder Organisationen auf, auch durchaus mit Wohlwollen oder wohlwollendem Wegsehen von ja, westlichen Regierungen und Geheimdiensten. Diese Organisationen werden dann so das Auffangbecken für alle politischen Gegner Jugoslawiens aus Kroatien. Also für alle Leute, die Jugoslawien nicht wollen, egal ob unter sozialistischen oder anderen Vorzeichen, sondern eben ein unabhängiges Jugoslawien. Und in diesen Organisationen, die ab den 50ern entstehen, sammeln sich in den nächsten Jahrzehnten immer mehr Leute, eben vor allen Dingen Menschen aus Kroatien. Das sind dann die Exilkroaten.
Kann man denn sagen, jeder, der denen angehört, das sind kroatische Nationalisten? Weil es sind ja nicht alle Faschisten.
Also ja, da muss man unterscheiden. Also Anfang der 60er gibt es Dutzende exilkroatische Vereinigungen in Deutschland und man muss fairerweise sagen, nicht alle von denen beziehen sich positiv auf die Ustascher, also die kroatischen Faschisten. Nationalisten sind sie alle, allein schon, weil sie eben ein unabhängiges Kroatien wollen. Das ist eine Form von Nationalismus und dann ist immer die Frage, wie ist das ausgeprägt? Aber nein, nicht alle Exilkroaten sind Faschisten.
Und Beban ist einer von ihnen. Und er kommt nach Deutschland zum Geldverdienen.
Zumindest ist das zu vermuten, ja. Er kommt 1962 nach Deutschland, ja.
Und in welchem Verhältnis steht Beban zu den kroatischen Faschisten? Könnte man sagen, er ist selbst einer?
Das ist so eine Frage, die finde ich ein bisschen schwer. Also Beban kommt nach Deutschland und relativ zügig schließt er sich dann einer Gruppierung an, die nennt sich die Vereinigten Kroaten Deutschlands. Und diese Gruppierung sagt ganz offen von sich selbst, dass sie sich positiv auf die Ustascher bezieht. Also die machen da überhaupt keinen Hehl draus. Auch wenn man sich deren Publikationen anschaut, da sind lauter Lobpreisungen der Ustascher und ihres Führers Ante Pavelic. Und Beban schließt sich dieser Organisation an. Er scheint also zumindest kein Problem damit gehabt zu haben, sich einer offen faschistischen Organisation anzuschließen. So viel muss man sagen. Ob er da jetzt so überzeugt war. Vielleicht, um das Ganze mal ein bisschen einzuordnen, diese Organisationen, die haben die Ustascher abgefeiert, aber die haben natürlich auch gesagt, ach, alles, was da angeblich an Gräueltaten gab, das ist alles kommunistische Propaganda. Und ganz schön viele Leute haben das möglicherweise auch geglaubt, weil sie halt gerne irgendwie eine positive Erzählung über Kroatien und diesen unabhängigen Staat Kroatien, den es da mal gab, haben wollten. Wahrscheinlich hat auch Beban das in irgendeiner Form geglaubt. Macht ihn das zum Faschisten? Ich werde ihn jetzt nicht das endgültige Urteil erlauben, aber er hat zumindest kein größeres Problem damit gehabt und hat ja später auch noch eine eigene Organisation gegründet. Und wenn ich mir deren Veröffentlichung anschaue, der hat da auch eine Zeitung herausgegeben, das ist auch voll mit Ustascher Lobhudeleien. Also er scheint zumindest kein großes Problem damit gehabt zu haben.
Also vielleicht eine gewisse Naivität könnte man ihm schon unterstellen.
Ich bin da mit solchen Schlagworten ein bisschen vorsichtig. Naivität, nein, würde ich nicht sagen. Er hätte es besser wissen können.
Wir versuchen mal diese Frage, wo Beban eigentlich genau gestanden hat, noch mehr zu beantworten, obwohl das ja schwierig ist. Wir merken das schon, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr habt ja auch für eure Recherche einen Rechtsanwalt getroffen, der hat ihn kennengelernt 1978, also 2 Jahre vor dem Mord. Helmut Rosebrock ist das. Und er hat Beban aus der Auslieferungshaft geholt, auf juristischem Wege. Und bei der Suche nach dem Motiv zeigt er sich nun auch ratlos im Interview mit euch. Er kann sich auch Jahrzehnte später nicht erklären, warum Beban, also Nikola Milicevic, ermordet worden ist.
Warum Milicevic? Das ist meine Frage, weswegen ich auch gesagt habe, dass nicht so recht in das System gepasst hat. Ich weiß es nicht, warum. Einmal deswegen, weil er von diesen Achten, deren Auslieferung angeblich als große Regimegegner beantragt war, dass er der Einzige war und nicht die viel prominenteren und wohl viel gefährlicheren. Punkt 2, ich habe ihn nie so erlebt als großen politischen Anführer oder als großen Politiker überhaupt. Ich habe ihn eher sozusagen als Dabeiseienden erlebt, der sowohl die Ziele gebilligt hat, der wohl das auch gerne einen unabhängigen Nationalstaat wollte, aber ich habe ihn nie so richtig mitbekommen als jemand, der vehement da im Einsatz und im Kampf war. Das kann natürlich auch andere Gründe haben. Das kann natürlich einfach sein, dass er zurückhaltender war, dass er Dinge geplant hat, von denen er gar nicht wollte, dass ich die mitkriege und dass er deswegen mir gegenüber eher auf Distanz gegangen ist. Kann sein, aber das weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, für mich war es sehr überraschend, dass ausgerechnet er derjenige dann war. Ein gepflegter, guter Geschäftsmann. Nicht unbedingt das, was man so unter einem Terroristen versteht.
Wir sind auf Motivsuche. Das ist nämlich nun wichtig zu hören, mehr über diesen Menschen zu erfahren, der das Opfer in unserem Fall ist. Helmut Rosebrock hat uns gerade wertvolle Einschätzungen gegeben über das spätere Mordopfer. Daniel, was sind das nun für Erkenntnisse, die wir durch ihn bekommen?
Ach, sehr wichtige, weil Helmut Rosebrock, um das mal zu verstehen, der hat damals Milicevic kennengelernt während der Austauschaffäre und er hat ihn, wie du es schon richtig gesagt hast, aus der Auslieferungshaft geholt, ihn und noch andere Leute, die Jugoslawien dann haben wollte. Und infolge dieser Auslieferungsaffäre, da er die da vertreten hat, ist er danach sozusagen zu einem Szeneanwalt in dieser Exil-Kroaten-Szene aufgestiegen. Ehrlich gesagt später auch noch darüber hinaus, aber das würde jetzt zu weit führen. Und der hat dann wirklich Einblick drin genommen. Und wenn uns Helmut Rosebrock, inzwischen 80 Jahre, da etwas erzählen kann, der hat da wirklich alle Leute gekannt. Ja, also der weiß, sagen wir mal so, bei wem zu vermuten ist, dass er wirklich ein Terrorist war und bei wem eher nicht. Und wenn er sagt, ich weiß nicht, irgendwas passt bei dem Fall nicht. Lustigerweise, das war der erste Satz, den er zu mir gesagt hat, als ich ihn das erste Mal getroffen habe. Und das beschreibt einfach auch das Gefühl, das ich hatte, was diese Recherche bei uns eigentlich erst ausgelöst hat, dass beim Mordfall Milicevic, beim Mordfall Bebban irgendwas nicht ganz ins Schema passt.
Er hat es aber geschafft, da jemanden freizubekommen, also Bebban, der sich für ein unabhängiges Kroatien einsetzt. Heißt das Auslieferungsrecht, das ist sein Spezialgebiet?
Naja, damals lustigerweise nicht. Also er erzählt auch, ich werde es nicht im Detail verraten, aber er erzählt auch in unserem Podcast, wie er quasi wie die Jungfrau zum Kinde in diese Szene reingerutscht ist. Aber danach, wie gesagt, wird er zum Szeneanwalt. Er arbeitet sich da rein, er findet einen Hebel, mit dem man dieses Auslieferungsgesuch außer Kraft setzen kann, wo die deutschen Gerichte zustimmen müssen am Ende. Und danach ist er der absolute Held und das macht ihn dann zum Szeneanwalt sozusagen.
Wir vertiefen hier jetzt auch so ein bisschen noch diese Austauschaffäre, die wir gerade schon angesprochen haben. Helmut Rosebrock hat ja auch gesagt, dass da mehrere mutmaßliche Gegner des jugoslawischen Staates kurz vor der Auslieferung gestanden haben. Was wird denn den anderen vorgeworfen?
Ja, kurz gesagt, dass sie Terroristen sind. Man muss dann halt gucken, wer da sitzt. Ich habe ja gesagt, das sind 8 Leute, davon sind 6 Exilkroaten und wenn man sich da die etwas bekannteren Namen anguckt, dann ist da so jemand wie ein Herr Ljubomir Dragoja, der sitzt da in Auslieferungshaft übrigens zusammen mit Bebban im selben Knast. Der ist vorher schon mal verurteilt worden in Deutschland, weil er sich beim Basteln von Bomben versehentlich den rechten Arm weggesprengt hat und seine Wohnung verwüstet hat. Der ist also kein Unbekannter. Dem macht Jugoslawien zum Vorwurf, dass er bereits an mehreren Bombenanschlägen in Jugoslawien beteiligt war. Dann sind da Leute wie Stjepan Bilancic, das ist ein in Köln lebender Exilkroate, der als einer der Top-Terroristen gilt, der unter anderem in Anschläge auf jugoslawische Botschaftsangehörige in Deutschland verwickelt gewesen sein soll und es meiner Einschätzung nach auch wahrscheinlich war. Es gibt zwischen denen verschiedene und auch zu Bebban verschiedene Berührungspunkte und einer ist davon unter anderem, wenn man sich jetzt Bombenbastler Dragoja anschaut und Bebban, dass ihnen unterstellt wird seitens jugoslawischer Behörden, dass sie einer Organisation angehören, die sich Kroatische Revolutionäre Bruderschaft nennt und die für zahlreiche Terroranschläge verantwortlich sein soll.
Und er ist ja wirklich mit einem vorbestraften Bombenbastler da in Auslieferungshaft. Du hast es nochmal gesagt. Man könnte sich jetzt fragen, ist das nun wirklich die Brücke, die Verbindung in die exil-kroatische Terrorszene? Also kennen die beiden sich genauer?
Das haben wir versucht zu rekonstruieren und es ist nicht ganz eindeutig. Also, dass die beiden voneinander wissen, das kann man schon sagen, also weil in mehreren Akten sind wir darauf getroffen, dass sie offensichtlich dieselben Kneipen frequentiert haben. Also wahrscheinlich haben sie sich irgendwie gekannt. Ob sie zusammengearbeitet haben zu dem Zeitpunkt schon, ist eher unklar. Dragoja, den wir hier haben, der einarmige Bombenbastler, wie wir ihn dann mehrfach nennen, ist allerdings eine interessante Gestalt. Der ist nämlich, bevor er sich den Arm weggesprengt hat, erst ein Jahr vorher nach Deutschland gekommen. Aus Australien. Und zwar nicht zufällig und nicht zum Geldverdienen, das konnte er auch schon in Australien. Er ist hierher geschickt worden, nämlich von eben dieser Terrororganisation, die ich benannt habe, von der Revolutionären Bruderschaft. Und er war nachweislich, ist er von der mit Sprengstoff versorgt worden. Ja, und mit dieser Revolutionären Bruderschaft arbeiten halt auch noch andere Bekannte und enge Freunde von Bebban zusammen.
Ihr sprecht im Podcast Krieg im Schatten auch über der Beteiligung von Bebban an einem Mord, also an der mutmaßlichen Beteiligung, muss man sagen. Worum geht's da genau?
Ja, das ist noch so eine Sache, die von Vergessenheit geraten ist. Es gab zahlreiche Anschläge auch in Deutschland. Und eines der Hauptziele von exilkroatischem Terror waren Angehörige von den jugoslawischen Botschaften. Und 1976 gab es auch einen Mord an einem Vizekonsul Edwin Zdovc in Frankfurt. Ging damals auch übrigens durch die Tagesschau, wie man sich denken kann. Der wird vor seinem Haus im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen erschossen. Und eine der Sachen, die man in dieser Austauschaffäre Bebban vorwirft, ist in irgendeiner Form an diesem Mord beteiligt gewesen zu sein. Und dafür gibt es einen Grund. Die jugoslawischen Geheimdienste wissen, dass es ungefähr ein Jahr vor diesem Mord an dem Vizekonsul ein Treffen in Frankfurt in der Kneipe von Bebban gab, bei dem ein Top-Terrorist, ein Kroatischer namens Dane Šarac, 2 Leute aus der exilkroatischen Szene beauftragt hat, den Konsul wohlgemerkt den Konsul, nicht den Vizekonsul, in Frankfurt auszuspähen. Das haben die wohl auch gemacht. Und wie gesagt, dieses Treffen, wo das besprochen wurde, das fand in Bermanns Kneipe statt. Und Dane Schaderz, dieser Top-Terrorist, den ich gerade erwähnt habe, der ist Bermanns Trauzeuge, wie sich dann aus den deutschen Ermittlungsakten ergibt. Ja, und wenn man dann weitergeht, einer von den Männern, die den Konsul ausspähen sollten, ist auch noch mit Bebbern verwandt und so weiter und so weiter. Das klingt jetzt erstmal so, als ob da ein starker Hinweis ist. Wenn man sich es genau anschaut, ist die Beweislage, dass Bebbern direkt in diesen Mord involviert war, dünn. Und das halten auch die deutschen Ermittler fest. Deshalb wird er da auch nie irgendwie als Tatverdächtiger gegen ihn, also es wird ermittelt, aber die Spur gegen ihn lassen die deutschen Ermittler relativ schnell fallen. Aber bei den jugoslawischen Geheimdiensten, kann ich dir sagen, ist man sich ziemlich sicher, dass er darin involviert ist.
Also da gibt es unterschiedliche Einschätzungen auf jugoslawischer Seite bei den Ermittlern und auf der deutschen Seite. Wenn wir jetzt aber mal ganz allgemein, unabhängig von Bebban, draufschauen auf diese Terroranschläge von Exilkroaten, kann man abschätzen, wie viele es da weltweit gegeben hat?
Ja, schätzen kann man's. Es gibt dasselbe Problem wie eben beim jugoslawischen Geheimdienst und dessen Attentaten in Westeuropa. Vieles auch, was Exilkroaten dann irgendwie im Nachhinein zugeschrieben wird, ist einfach nicht geklärt, ob sie es wirklich waren. Es gibt Anschläge mit Toten, zum Beispiel auf dem Flughafen in New York, LaGuardia, wo es immer den Verdacht gab, dass das das Werk von Exilkroaten war, aber man weiß es einfach nicht. Mit Sicherheit kann man sagen, dass es in den 60ern und 70ern, würde man sagen, insgesamt zwischen 50 und 100 Anschläge von Exilkroaten gab. Es ist aber eine Spanne von irgendwie Brandanschläge auf Büros von jugoslawischen Tourismusbehörden im Ausland bis hin eben zum Mord oder Bombenanschlägen. Also eine breite Spanne. Aber man kann sagen, so wie zwischen 50 und 100, da sagt man, glaube ich, nichts Falsches.
Das spätere Mordopfer Bebban kommt also frei. Gemeinsam mit weiteren Gegnern des jugoslawischen Staates, die sich für ein unabhängiges Kroatien eingesetzt haben. Das heißt, nach langem politischen Hin und Her werden sie nun doch nicht ausgeliefert. 2 Jahre später wird Bebban dann auf einem Parkplatz vor seinem Wohnhaus ermordet. Mit mehreren Schüssen. Und es gibt konkrete Vermutungen, dass der jugoslawische Geheimdienst dahinter stecken könnte. In der Tagesschau wird damals über ein sogenanntes Killerkommando spekuliert. Und nicht nur dort, auch in der Stammkneipe des Mordopfers. Dazu gibt es auch Interviews, die wir aus den Fernseharchiven geholt haben. Hören wir gleich mal rein. Mit Daniel Majic. Mit wem war er da bekannt in der Kneipe? Auf wen treffen wir da?
Wenn du fragst, mit wem war er bekannt, ist ja die Frage, mit wem er nicht bekannt war oder wem er nicht bekannt war. Also Bebban war schon eine bekannte Persönlichkeit, zumindest hier in Frankfurt in der Exilkroaten-Szene. Und die Kneipe, die er besucht hat, das Osijek, es gibt es inzwischen nicht mehr, aber damals gab es das, war einer der Treffpunkte von dieser Exil-Kroaten-Szene. Die meisten von denen, die da hinkommen, kennen ihn eben als politischen Aktivisten. Nicht alle sind selbst politisch aktiv. Es ist eine gut besuchte Kneipe, so wie es die Zeugen schildern. Es herrscht ein reges Kommen und Gehen. Und irgendwann ist halt auch Bebban da. An dem Abend spielt er wohl Karten, so sagen es die Zeugen später aus. Allerdings nicht um größere Geldbeträge. Was interessant ist an diesen Zeugenaussagen, die wir später noch hören werden, ist, man geht da in diese Kneipe. Man weiß, das sind Leute, die man kennt, aber das heißt noch lange nicht, dass man den Leuten traut, die da hinkommen.
Du hast auch den Begriff Jugo-Kneipe genannt. Also eine Jugoslawen-Kneipe, das heißt, da sind auch unterschiedliche politische Ansichten, die da aufeinander prallen.
Ja, wahrscheinlich. Also es ist schon eine Kneipe, die auch explizit von eben Exil-Kroaten und nicht von Jugoslawen besucht wird. Aber es gibt immer wieder Leute, denen dann auch in den Zeugenaussagen vorgeworfen wird, dass sie keine echten Kroaten sind, sondern Jugoslawen. Also es scheint schon eher ein durchmischtes Publikum gewesen zu sein.
Und Bebban ist aber bekannt als Gegner des jugoslawischen Regimes dort?
Genau, so ist es. Also jeder weiß, welche Einstellung er zum jugoslawischen Staat hat, auch wenn viele nicht, interessanterweise nicht genau wissen, wo er sich engagiert.
Wir hören 2 Männer, die Bebban am Abend des 12. Januars 1980 erlebt haben. Sie erzählen davon im Gespräch mit den ARD-Tagesthemen.
Hallo.
An diesem Abend waren 4 Leute im Lokal, die Nikolaj Milicevic schon lange im Verdacht hatte. Und nicht nur er, sondern wir alle. Aber er besonders. Er hatte nämlich eine gute Informationsquelle in seiner Heimatstadt Mostar. Von dort hatte er gehört, dass Leute unterwegs seien, die einen Exilkroaten in Frankfurt ermorden sollten. Er konnte nicht hundertprozentig sagen, dass er es war, der ermordet werden sollte. Aber Tatsache ist, dass alle 4, auf die er uns aufmerksam gemacht hat, von denen er behauptete, dass sie für die UDBA arbeiten, an dem Abend des Mordes um ihn in diesem Lokal waren.
Da ist wieder die OTBAR, von der wir schon wissen, da steckt der jugoslawische Geheimdienst dahinter. Das ist die Abkürzung. Und hier gibt es nun auch die Vermutung, dass der Geheimdienst für den Mord verantwortlich ist, dass Beban sogar eine Ahnung hatte, dass er umgebracht werden könnte. Daniel, was denkst du denn? Inwiefern wird jetzt hier klar, dass möglicherweise viele potenzielle Zeugen auch Angst haben, sich zu äußern? Gibt es da Angst vor Repressalien seitens des jugoslawischen Geheimdienstes?
Naja, mit Repressalien des jugoslawischen Geheimdienstes dürften die Angehörigen der Exilkroaten-Szene eigentlich eh immer gerechnet haben. Aber ja, also die UTBA ist heute noch ein Mythos. Damals war sie es noch viel mehr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Leute nicht alles erzählt haben, was sie wussten oder vermutet haben. Wobei es einfach auch schwierig ist zu unterscheiden, was ist da jetzt eigentlich Vermutung, was ist ein Gerücht und so etwas. Was allerdings für uns dann halt auch interessant ist, ist zu sehen, dass Beban selbst in den Geheimdienstakten, die wir ja übrigens einsehen konnten teilweise, auch relativ wenig auftaucht. Also für jemanden, der hier von sich behauptet, er weiß, dass da 4 Leute konkret nach Frankfurt geschickt werden, um einen Exilkroaten zu töten, es ist schon sehr merkwürdig, wie selten der auftaucht.
Wir schauen jetzt mal auf die Tatbegehung allein, also den Tathergang. Also es ist früh morgens, eigentlich noch mitten in der Nacht, 3 Uhr. Ein Mann auf dem Parkplatz wird direkt vor dem Wohnhaus erschossen, im Frankfurter Ostend. Das ist auch mitten in der Großstadt. Ist das plausibel, diese Vorgehensweise, wenn der Geheimdienst hier wirklich die Finger im Spiel hatte? Ist das deren Handschrift, wie man so sagt?
Eine gute Frage ist, ob der jugoslawische Geheimdienst eigentlich wirklich so etwas wie eine Handschrift hatte. Wenn man sich die verschiedenen Attentate, die allein in Deutschland durchgeführt wurden, so anschaut, da gab es Verschiedenes. Leute, die in den Wald gelockt werden und dann auf einmal eine Kugel im Kopf haben. Leute, die einen Müllbeutel öffnen und da ist auf einmal eine Bombe drin. Die eindeutige Handschrift gibt es nicht, aber es würde auch schon passen. Denn eine Sache, die man festhalten muss, ist, wenn Nikola Milicevic Beban gewusst hat, dass da Leute angeblich auf dem Weg sind, um den Exilkroaten in Frankfurt zu ermorden, wie es die Zeugen dir sagen, dann hatte er es seinen möglichen Attentätern wirklich nicht schwer gemacht, weil er war halt seit Tagen immer in derselben Kneipe und fährt dann nachts ganz alleine auf direktem Weg nach Hause. Wenn ihn jemand auskundschaften wollte, dann konnte er das problemlos. Und ehrlich gesagt, der Ort, an dem er erschossen wurde, das ist nicht so abwegig. Das ist ein dunkler Parkplatz heute noch, ne, umstanden von Bäumen und dichten Hecken. Mitten in der Nacht steigt er da aus. Es gibt kaum einen besseren Platz, um jemanden zu erschießen. Und Zeugen aus sagen von damals, von Nachbarn sagen, dass sie gegen 3 Uhr, also da gibt es zum Beispiel eine Nachbarin, die musste da ihr Kind stillen, irgendwie um 3 Uhr nachts und hat merkwürdige Geräusche gehört, hat das aber nicht für Schüsse gehalten. Deshalb gehen die Ermittler auch einfach davon aus, dass da ja Schalldämpfer benutzt wurden.
Also das wird wahrscheinlich eine sehr professionell geplante Tat gewesen sein. Du hast auch schon gesagt, ja, hingerichtet, ne? Also sehr zielorientiert. Wenn wir mal ganz kurz überlegen, das ist jetzt natürlich sehr fokussiert in der Annahme auf den Geheimdienst, den jugoslawischen Geheimdienst, aber gibt es auch andere Spuren, andere Theorien, wenn man die Waffe ausgewertet hat, also die Annahme, dass es eine Tat vielleicht aus familiären, aus persönlichen Umfeld gegeben haben könnte?
Es ist jetzt nicht so, als ob das nicht von der Polizei seinerzeit auch überprüft worden wäre. Zügig kommt man zum Schluss, dass da zumindest ein politisches Motiv dahinter steht. Also die Polizei hält in den Ermittlungsakten auch im Abschlussbericht fest, ja, Beban hatte auch privat Schulden und er hat mal Karten gespielt und dabei auch schon mal größere Beträge verloren. Aber es heißt auch von allen Zeugen, dass er einen guten Leumund hatte, dass er als kreditwürdig galt und als jemand, der seine Schulden immer bezahlt. Also es gab da offensichtlich jetzt keinen Groll, der zumindest nichts, was irgendwie in der Form irgendwie einen Mord normalerweise rechtfertigen würde. Familiären Streit gab es wohl auch nicht. Also es deutet sich ein politisches Motiv an. Es gibt immer noch die Überlegung, ob es ein Streit innerhalb der exilkroatischen Szene gewesen sein könnte. Aber auch das scheint uns nach allem, was wir gelesen haben, eher unwahrscheinlich.
Wir haben gerade diese Aussagen im damaligen Fernsehen gehört. Da geht es um die Mutmaßung, dass Beban möglicherweise von Geheimdienstagenten verfolgt wird oder ja auf der Mordliste steht. Was habt ihr dazu in den Ermittlungsakten finden können?
Naja, wie gesagt, wir haben da die unterschiedlichsten Aussagen gelesen und das ist ganz interessant zu lesen. Das sind teilweise sich auch widersprechende Aussagen. Erstmal ist ganz beeindruckend, wie schnell sich die Nachricht verbreitet. Also am Tag, nachdem die Leiche gefunden ist, Stunden später, werden Leute vernommen und die wissen schon, dass Beban tot ist. Das hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Alle scheinen zu wissen, dass er am Tag vorher noch im Osijek war Und ja, es geht dann los, es gibt dann Lauter, und das ist auch sehr bezeichnend, gegenseitige Schuldzuweisungen. Also niemand, wie ich vorhin gesagt habe, man geht in dieselbe Kneipe, aber man traut sich eigentlich nicht über den Weg. Das ist ganz bezeichnend an diesen Aussagen.
Die Vermutung ist jetzt also, dass die UTBA Agenten nach Frankfurt geschickt hat, um Exilkroaten zu ermorden. Und trotzdem kommt Beban jeden Tag in diese Kneipe, in dieselbe Kneipe. Er fährt dann nachts eben alleine nach Hause, wird ermordet. Was denkst du, warum er sich diesem Risiko ausgesetzt hat? Ist das plausibel?
Du, das ist eine der ganz großen Fragen, die wir uns bis zum Schluss auch gestellt haben. Warum ist er eigentlich so leichtsinnig? Ne? Also angeblich ist er vorgewarnt. Wir wissen nicht genau, ob das stimmt, aber so wird das erzählt. Aber er weiß ja spätestens seit dieser Auslieferungsaffäre, dass er nun wirklich im Brennpunkt, also im Fokus der jugoslawischen Geheimdienste stehen muss. Und dass man ihn dafür einen Terroristen hält. Es ist für mich bis heute nicht ganz erklärbar, warum er derart unvorsichtig war. Entweder war er total abgebrüht oder, keine Ahnung, hatte ein großes Gottvertrauen. Ich kann es dir wirklich nicht erklären.
Hat der jugoslawische Geheimdienst einen Frankfurter Geschäftsmann ermordet? Und warum? Die Vorgehensweise der Täter und die Tatwaffe deuten tatsächlich auf den jugoslawischen Geheimdienst hin. Daniel Majic und Carla Reiter sind auf Spurensuche im Podcast Krieg im Schatten in der ARD-Audiothek. Und Daniel ist bei uns zu Gast in ARD Crime Time. Es geht bei der Motivsuche auch um die Frage, mit wem haben wir es zu tun? Ein unscheinbarer Geschäftsmann, der sich friedlich für ein unabhängiges Kroatien eingesetzt hat, so wie es uns der Anwalt auch eingeschätzt hat, Helmut Rosebrock. Dass Beban einerseits Gegner des jugoslawischen Regimes ist, aber eben auch nicht gewalttätig, oder ist er möglicherweise doch gefährlich gewesen für Jugoslawien? So stuft es ja auch Jugoslawien selbst ein, ne?
Ja, also aus der Sicht der jugoslawischen Behörden ist Beban mindestens mal Terrorunterstützer, wenn nicht sogar Terrorist. Also wenn man die Akten durchschaut, wenn er da auftaucht, dann ist immer mit dem Zusatz extremer Immigrant oder bekannter Terrorist. Also die sind da groß auf jeden Fall davon überzeugt.
Du warst für uns ja auch im kroatischen Staatsarchiv unterwegs, denn wir haben uns bisher ja nur die deutschen Ermittlungsakten angeschaut und beleuchtet. Können wir da die Frage beantworten, was nun die andere Seite gewusst hat?
Die Sache mit dem Wissen ist bei Geheimdiensten immer so eine Sache. Denn die haben ja ihre Informanten in Deutschland und was die erzählen, ist ja nicht immer wahr. Aber was sich aus diesem Aktenbestand, den wir da einsehen konnten im kroatischen Staatsarchiv, ergibt, ist, glaube ich, wovon sie überzeugt waren. Beim Staatssicherheitsdienst, wie er dann später hieß. Wenn man es ganz genau nimmt, gibt es diesen einheitlichen Staatssicherheitsdienst in Jugoslawien nur bis 1966. Danach wird er sozusagen aufgespalten und jede Teilrepublik, das muss man sich mal vorstellen, also wie hier jedes Bundesland hat ihren eigenen Geheimdienst, der für die Staatssicherheit zuständig ist. Das nur am Rande. Auf jeden Fall, diese Staatssicherheitsdienste beobachten halt auch die Aktivitäten im Ausland. Ja, und da hat sich dann doch einiges auch über Beban angesammelt. Zumindest einiges, was ganz interessant ist, sagen wir es mal so.
Nehmen uns mal mit in dieses kroatische Staatsarchiv. Ist das ein Gebäude oder kann das auch jeder betreten?
Ja, größtenteils schon. Also es ist ein altes Gebäude mit wundervollen Mosaiken und man geht da rein in dieses Staatsarchiv. Man kann sich da anmelden und wenn man dann etwas wissen will aus diesen Geheimdienstbeständen, soweit sie digitalisiert sind, meldet man sich da an. Man geht an einen Computer. Und da kann man eine Excel-Datei mit Tausenden von Namen aufrufen. Jeder Name steht für einen Menschen, der vom Staatssicherheitsdienst beobachtet wurde und kann sich dann da einlesen. Und das habe ich dann gemacht. Das ist relativ unkompliziert. Absoluter Albtraum für deutsche Datenschützer, weil auch ein Großteil davon nicht geschwärzt ist übrigens. Mhm. Auf jeden Fall gehe ich da rein und gehe dann diese Excel-Datei durch. Ja. Und stell dann fest, ein Name taucht da nicht auf.
Also Beban findest du in dem Archiv nicht. Also Nikola Milicevic hast du wahrscheinlich gesucht.
Genau. Also Nikola Milicevic, zumindest der Nikola Milicevic, den wir suchen, der ist nicht im kroatischen Staatsarchiv. Das klingt jetzt erstmal komisch. Allerdings, um nochmal zurückzugehen an den Anfang. Ihr wisst ja, ich bin durch die Westherzegowina gefahren mit dem Camper auf der Suche nach seinem Heimatort und seinem Denkmal. Und das erklärt das. Nikola Milicevic ist zwar Kroate, aber er ist in Bosnien-Herzegowina geboren. Und für ihn war der dortige Geheimdienst zuständig. Jetzt werden natürlich Hörer fragen, ja, was machst du dann im kroatischen Staatsarchiv? Es ist jetzt so, wir haben natürlich auch versucht zu gucken, ob man in Bosnien an die Akten kommt. Und tatsächlich, es gibt eine Akte, eine Geheimdienstakte zu Nikola Milicevic. Das ist uns da bestätigt worden. Allerdings konnten wir die nicht einsehen, weil in Bosnien ist es halt so geregelt, da kann ich nicht einfach ins Staatsarchiv marschieren. Da liegen die Akten noch beim Geheimdienst, beim Nachfolgegeheimdienst. Und wenn man die einsehen will, braucht man die Zustimmung der Familie. Und die ist uns leider nicht gegeben worden.
Trotzdem, um das nochmal klarzustellen, es ist schon rätselhaft. Wir haben es hier mit jemandem zu tun, der eingestuft wird von Jugoslawien als Terrorist, später sogar ausgeliefert werden sollte. Wir finden aber in Zagreb in den Geheimdienstakten so gut wie nichts.
Also so gut wie nichts ist jetzt übertrieben, man findet schon einiges. Aber es war für mich zumindest überraschend wenig. Jetzt muss man sagen, vielleicht haben wir auch die falschen Dossiers durchstöbert. Das glaube ich allerdings nicht. Wir haben uns die Dossiers, die dort lagern, aus seinem Umfeld angeguckt. Und dann findet man natürlich immer wieder Querverbindungen. Aber es ist doch vergleichsweise wenig. Und es gibt so Sachen, die sind wirklich ein bisschen komisch. Also zum Beispiel haben wir ein wirklich dickes Dossier gefunden. Das ist so eine Art Zusammenstellung der wichtigsten Staatsgegner im Ausland. Der Titel ist, glaube ich, die wichtigsten feindlichen Immigranten in Westeuropa oder so etwas. Das sind 700 Namen. Da stehen halt sämtliche bedeutenden Exilkroaten drauf, sogar Namen, die eher unbedeutend sind. Und Nikola Milicevic ist nicht dabei. Und dieses Dossier ist erstellt ungefähr, ich glaube, nicht mal ganz ein Jahr, bevor Jugoslawien seine Auslieferung haben möchte.
Konntet ihr denn Anhaltspunkte finden dafür, dass Beban, was wir schon vermutet haben, möglicherweise Kontakte in die kroatische Terrorszene hat? Also lässt sich das anhand der Recherche von dir im Staatsarchiv in Zagreb irgendwie belegen?
Wenn du mich jetzt fragst, ob es den endgültigen Beweis dafür gibt, dass er in irgendwelche Terroraktionen verwickelt war, nein. Aber anhand der Dossiers, die wir einsehen konnten, lässt sich schon nachvollziehen, dass er auf jeden Fall, wenig verwunderlich, auch einfach Kontakte zu waschechten Terroristen hatte. Ich hatte schon erwähnt, in seiner Kneipe ist die Ausspähung des Konsulats in Frankfurt vor diesem Mord an diesem Vizekonsul sozusagen abgesprochen worden. Und der Auftraggeber dafür ist sein Trauzeuge. Es gibt noch andere Kontakte. Also 1967 bereits wird ein Mann aus Frankfurt ermordet, Hrvoje Ursa. Makabres Detail, den zieht man irgendwann tot aus dem Fluss mit einer Kupplungsscheibe um den Hals, hat man ihn noch beschwert. Aber auf jeden Fall, da stellt sich bei den Ermittlungen heraus, der sollte in Bebans Wohnung einziehen. Ein weiterer Verwandter von ihnen landet später im Knast, weil er Bombenanschläge an der Adriaküste geplant haben soll und so weiter und so fort. Was sich für uns auf jeden Fall ergibt, ist neben diesen einzelnen Kontakten zu wirklich nachweislich Menschen, die in Terror oder Terrorplanung verwickelt waren, ist aber das Bild von einem Mann, der unglaublich gut vernetzt ist in dieser Exil-Kroaten-Szene, der wirklich Kontakt zu allen möglichen Fraktionen hat, auch zu den Gewaltbereiten. Und wenn du mich jetzt fragst, war er ein Terrorist? Ich weiß es nicht. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er von all dem, was da aus seinem Umfeld heraus geplant wurde, nichts mitbekommen hat.
Wir merken schon, die Frage nach dem Mörder von Beban ist nicht einfach zu beantworten, denn es ist auch schwierig, Beban selbst einzuordnen. Bis heute konnte dieser Fall auch nicht geklärt werden. Und trotzdem gab es immer wieder Bewegung in den Ermittlungen. Bereits 7 Tage nach dem Mord, etwas, das für viel Aufsehen gesorgt hat. Es werden die fehlenden Patronenhülsen gefunden. Und das wird gefilmt von einem Fernsehteam des Politmagazins Monitor im Frankfurter Ostend.
Ich habe Sie angerufen.
Ja, wo liegen sie denn?
Hier. Ja. Was macht ihr jetzt damit?
Die andere Hülse ist umgekehrt.
Warte erstmal, es kommt noch ein Kollege von der Kripo vorbei. Fotografieren Sie richtig. Wo ist das Boot?
Die umhandelte, die ist angefasst. Die ist angefasst von dem Kameramann. Und die zweite ist nicht angefasst. Die zweite ist hier.
Also wir erinnern uns, die Obduktion hatte ergeben, 6 Pistolenkugeln im Körper der Leiche. Nur 4 Patronenhülsen haben die Ermittler am Tatort gefunden. Und jetzt hören wir da, vor laufender Kamera, werden die übrigen 2 Hülsen gefunden? Daniel, was sind das für Aufnahmen? Wen hören wir da?
Ja, also vielleicht, wenn man sich fragt, warum ist da ein Kamerateam? Also der Mord, wir haben es ja gehört, war auch Thema in den Tagesthemen. Das hat schon Aufmerksamkeit erregt. Insofern, dass da ein Kamerateam am Tatort ist, ist vielleicht noch nicht mal so abwegig. Aber was wir hier hören, findet halt 7 Tage nach dem Mord statt. Beban ist gerade beerdigt worden. Die Beerdigung selbst war schon eine politische Demonstration. Da waren mehrere 100 Menschen, alle namhaften Vertreter der Exilkroaten-Szene. Und nach der Beerdigung wird das WDR-Team von einem Mann eben zum Tatort geführt. Und dann, oh zufällig, finden das WDR-Team und eben der Mann, der sie dahin führt, diese 2 Patronenhülsen. Das Ganze hat dann noch Auswirkungen, weil die Polizei sagt, ist sich ganz sicher, dass sie eigentlich diesen Fundort abgesucht hat. Und deshalb wird dieser Mann, der diese Patronenhülsen dann ja, findet zu einem der Hauptverdächtigen und landet kurz darauf auch in Haft.
Du sagst, es ist ein großes Nachrichtenthema, aber trotzdem fragt man sich vielleicht, warum wird das da so in Szene gesetzt?
Also was das WDR-Team da genau wollte, die wollten wahrscheinlich nur den Tatort zeigen. Aber wenn du jetzt auf den Verdacht kommst, dass da jemand vielleicht diese Patronen nachträglich nochmal hingelegt haben könnte, möglicherweise der Mann, der das Team dahin führt, verdammt gute Frage, denn er macht sich dadurch nun endgültig verdächtig und was weiß ich, entweder ist es Geltungsbedürfnis oder komplette Selbstüberschätzung. Rein theoretisch kann es natürlich auch sein, dass die deutsche Polizei geschlampt hat, ist auch schon öfter mal vorgekommen. Allerdings, dass diese Patronenhülsen da 7 Tage lagen, ohne dass irgendjemand anders, dieser Parkplatz war ja nicht abgesperrt, sie gefunden hat. Merkwürdig, ne?
Aber wir haben jetzt auf jeden Fall mal unabhängig von diesen ganzen Fragen, die sich stellen, einen Hauptverdächtigen. Dieser Hauptverdächtige, in welchem Verhältnis steht der zu Beban? Also was habt ihr über diesen Mann herausfinden können?
Auf jeden Fall, er kennt Beban. Er kennt ihn nicht nur, sondern sie arbeiten auch zusammen, denn dieser Hauptverdächtige ist selbst einer der bekannteren oder führenden Köpfe der exilkroatischen Szene im Rhein-Main-Gebiet. Es gibt mehrere Zeugenaussagen, die allerdings sagen, ja, Beban kennt den. Sie haben zusammen Veranstaltungen besucht, sie haben zusammengearbeitet, aber Beban hat diesem Kerl nie ganz vertraut. Und Beban ist nicht der Einzige. Also das ist so ein Kerl, der ist zwar irgendwie ein Wortführer in der Exilkroaten-Szene, aber ganz viele Leute haben auch schon vor dem Mord ihm im Verdacht für die UTPA zu arbeiten.
Und was macht ihn jetzt konkret verdächtig, Beban ermordet zu haben?
Also aus Sicht der deutschen Ermittler macht ihn verdächtig sein eigenes Verhalten, weil dieses Auffinden dieser Patronenhülsen da 7 Tage später ist sozusagen nur ein Höhepunkt. Dieser Mann, den wir dann als Hauptverdächtigen im Podcast haben, der ist die ganze Zeit schon in diesen 7 Tagen ständig, fast täglich bei der Polizei. Und im Laufe der Ermittlungen kommt er dahin und ja, er präsentiert ständig neue Verdächtige. Die Polizei hält dann in den Ermittlungsakten fest, dass er 50 verschiedene Verdächtige präsentiert, manchmal dann aber auch gleich wieder entlastet. Aber das Fazit ist, um es mal wörtlich zu zitieren, dass sich er in unnatürlicher Weise, so formuliert es die Polizei selbst, immer wieder an die Polizei wendet und ja, immer wieder neue Theorien präsentiert.
Und die Details dazu hören Sie im Podcast Krieg im Schatten in der ARD Audiothek. Und dabei spielt auch die Beerdigung von Beban eine große Rolle. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen hier in der ARD Crime Time gemeinsam mit unserem Autor Daniel Majic überlegen, wie das nun alles einzuordnen ist. Also ein 42-Jähriger wird ermordet, er hinterlässt eine Frau, 5 Kinder. Dieser Mordfall von 1980 ist kompliziert, hat viele Verzweigungen, aber es deutet alles darauf hin, dass der jugoslawische Geheimdienst da irgendwas mit zu tun hat, verantwortlich ist für die Tat. Es gibt nun viele Indizien, aber eben auch keine Beweise. Daniel, was denkst du nach der langen Recherche? Wird dieser Mordfall jemals aufgeklärt werden können?
Also ich glaube ehrlich gesagt, dass Bebans Verwandte und Freunde das zu ihren Lebzeiten nicht mehr erleben werden. Es gibt diverse potenzielle Mitwisser, es gibt Informanten und Verdächtige, die dazu sich äußern könnten, beziehungsweise konnten. Ganz viele davon sind in der Zwischenzeit verstorben. Ärgerlicherweise ganz viele davon auch gerade als wir begonnen haben mit dem Podcast zu recherchieren. Aber was wirklich Auskunft über die Tat, zumindest den Tatanlass, möglicherweise auch über die Täter geben könnte, sind nochmal Akten in Archiven, auf die wir keinen Zugriff haben. Ich meine damit jetzt auch nicht Bebans Akte beim bosnischen Geheimdienst, sondern ich meine ganz große Aktenbestände etwa in Serbien. Die sind überhaupt nicht freigegeben. Die können weder wir noch Wissenschaftler einsehen. Und deshalb meine Prognose ist, ja, irgendwann wird man wahrscheinlich was über diesen Mordfall noch erfahren, wenn man es denn wissen will. Denn wahrscheinlich werden nochmal 44 Jahre vergehen.
Wir haben ja versucht, das Mordopfer Nikola Milicevic, also Beban, besser kennenzulernen, mehr zu erfahren, auf welcher Seite er steht. Vielleicht auch, ja, Schwarz-Weiß-Denken könnte man uns jetzt vorwerfen. Ich würde jetzt sagen, nachdem wir das alles zusammengenommen haben, er ist schon ein Nationalist gewesen, ein kroatischer Nationalist, aber müssen wir jetzt dann doch feststellen, dass Beban auch wirklich ein Terrorist gewesen ist oder spielt das auch überhaupt gar keine Rolle?
Naja, natürlich würde es am Ende für eine Beurteilung des Charakters eine Rolle spielen, aber das machen wir in diesem Podcast ja gar nicht, sondern wir wollen wissen, warum ist er gestorben. Und in diesem Zusammenhang ist es am Ende nicht wichtig, ob er wirklich Terrorist war oder ob er wirklich in den Terror von seinem Umfeld eng eingebunden war. Wichtig ist, was die jugoslawischen Geheimdienste gedacht haben, wovon sie überzeugt waren. Und sie waren offenkundig überzeugt, dass er ein Terrorunterstützer mindestens mal war. Und das war letzten Endes sein Todesurteil. Wenn du mich jetzt fragst, was bedeutet das für mein Urteil über diesen Mann, das werde ich mir jetzt einfach nicht erlauben. Ich kannte ihn nicht. Ich glaube, seine politischen Ansichten könnten konträrer zu denen von mir nicht sein. Aber egal, was ich davon halte, ich halte es einfach schlicht und ergreifend für falsch, dass er mitten in der Nacht irgendwann einfach so hingerichtet wurde.
Krieg im Schatten Das ist der Podcast vom Hessischen Rundfunk. Den finden Sie werbefrei in der App der ARD Audiothek und den Link dazu in unseren Shownotes. Vielen Dank, Daniel Majic hat uns neugierig darauf gemacht.
Ja, und danke nochmal für die Einladung.
Und mein Name ist Felix Gebhardt. Diese Folge wurde produziert von Ingo Naumann. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen oder Kritik, dann freuen wir uns über Ihre E-Mail. Die Adresse lautet crimetime@mdr.de und die Adresse finden Sie auch bequem in unseren Shownotes. Wir hören uns in der nächsten Folge ARD Crimetime wieder und dann geht es um einen Mord in Hessen, in Fulda 2021. Wir verfolgen die Ermittlungsarbeit und die Spur eines Täters, der mit seinem Fluchtwagen stecken bleibt. Bei minus 14 Grad versagt die Batterie des Autos. Diese Folge gibt es am 27. April. Bekommen Sie ganz automatisch in Ihrer Podcast-App, wenn Sie uns abonnieren. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie uns weiterempfehlen im Freundes- oder im Bekanntenkreis. Schön, dass Sie zuhören. Gerne bis zum nächsten Mal.
Das war ARD Crime Time. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk.